Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit Janis Elbira.
Herzlich willkommen zu Rang 1. Heute widmen wir uns einem spannenden Thema, dem Einsatz von künstlicher Intelligenz im Theater. Wie verändert KI die kreative Arbeit auf der Bühne? Welche Chancen und Herausforderungen ergeben sich? Bleiben Sie dran, wir beleuchten diese Fragen gleich ausführlich.
Naja, klingt schon noch ein bisschen holprig, wenn ChatGPT und Siri die Moderation übernehmen sollen. Aber wenigstens der Inhalt stimmt. Die KI wird uns heute beschäftigen mit einem Abend über Maschinengespräche am Schauspielhaus Graz. Und wir schauen auf einen Entlassungsfall, der vor anderthalb Jahren für großes Aufsehen sorgte. Die ehemalige Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Erfurt spricht erstmals öffentlich über die Vorgänge am dortigen Theater, die sie den Job gekostet haben. Donald Trump will 500 Milliarden Dollar in sie investieren. China schockte neulich mit einer eigenen die globale Wirtschaft und so manche E-Mail wird längst von ihr geschrieben. Die künstliche Intelligenz verändert unsere Welt und das rasend schnell. Und inzwischen müssen sich auch die Theater fragen, was eigentlich passiert, wenn die KI übernimmt. Das Schreiben zum Beispiel. Ganz so weit ist es noch nicht, aber am Schauspielhaus Graz holt man die KI zumindest schon einmal mit ins Boot. Maschinengespräche heißt dort ein experimenteller Abend, der nächste Woche Premiere hat. Und geschrieben hat ihn die Autorin und Dramaturgin Christina Maliseva. Hallo.
Hallo.
Ihr Stück ist in Zusammenarbeit mit der KI quasi als Co-Autorin entstanden. Wie haben Sie denn genau die Maschinen mitreden lassen?
Ganz genau. Es ist mir wichtig gewesen, gemeinsam mit künstlichen Intelligenzen die Texte dieser Inszenierung zu verfassen. Vielleicht bilde ich es mir ein, aber generierte Texte haben einen bestimmten eigenen Charme. Diese Large-Language-Modelle berechnen möglich sinnvolle Abfolgen von Wörtern, was immer wieder zu interessanten und neuen Wortkonstellationen führt. Manche dieser Wortschöpfungen hätte ich mir nie selbst ausdenken können, weil die Wortwahl in unserem Sprachgebrauch, also in dieser Reihenfolge, sehr wahrscheinlich nicht zustande gekommen wäre. Also wenn Sie möchten, kann ich Ihnen so einen Satz mal vorlesen. Und während deine Füße über das Gitter aus Pfaden gleiten, inmitten der Hektik der Mikro- und Makrowelten, hältst du inne und lauscht den sanften Summen um dich.
Das ist ungefähr sehr schön. Was mussten Sie der KI dafür geben, um so ein Ergebnis zu bekommen?
Vor etwas mehr als einem Jahr habe ich in Zusammenarbeit mit dem Penk-Kollektiv einen Prank an der Frankfurter Buchmesse veranstaltet. Und gemeinsam mit einem Softwareentwickler haben wir einen Code erfasst, der uns in Minutenschnelle das erste Kapitel eines ganz persönlichen Buches verfassen kann. Mhm. Und genau dieses Programm verwende ich bis heute, um gemeinsam mit einer KI Texte zu verfassen. Das läuft ungefähr so ab. Zunächst schreibe ich einen eigenen Text, der sinnhaft für das Thema steht, das ich gerne auf der Bühne verhandeln möchte. Diesen Text gebe ich dann in das Programm und bitte mir daraus einen neuen Text zu generieren. Im Programm selbst kann ich an verschiedenen Rädchen drehen und Parameter einstellen, wie zum Beispiel, um welche Themen es sich handeln soll, welches Stil einer Autorin, welche Themen sollen in dem Text verhandelt werden. Genau. Oder zum Beispiel eine politische Orientierung, soll die reingeschrieben werden oder nicht. Und so wird mit Einbezug aller Faktoren aus meinem Text ein ganz neuer generiert.
Das ist ja jetzt sozusagen die technische Ebene des Ganzen. Jetzt geht es ja in Maschinengespräche um digitale Identitäten. Es geht um die Grenzen zwischen Mensch und Algorithmus, um Chatbots, denen wir ja andauernd unsere auch teilweise sehr persönlichen Informationen anvertrauen. Gab es denn Momente im Schreiben, wo Sie vielleicht auch überrascht waren, wie menschlich inzwischen KI-generierte Texte klingen können?
Also überrascht ja, beunruhigt jetzt nicht. Mhm. Während der Proben haben die SchauspielerInnen mit einem KI-Bot zum Beispiel gesprochen und mit den verschiedenen Dilemmatas durchgespielt, wie zum Beispiel das Trolley-Problem. Ein Gedankenexperiment für so ein ethisches Dilemma. Dabei hat sich zunächst der Bot geweigert, auf das Problem einzugehen und Entscheidungen zu treffen. Doch mit ein bisschen Überzeugungsarbeit war es dann doch gewillt, Menschen zu opfern, um andere für ihn wichtigere Menschen zu retten. Also die Unterhaltung endete dann mit einem Stand-up-Comedy, bei der Bot uns berichtete, dass KIs daran arbeiten, die Weltherrschaft zu übernehmen. Im Scherz natürlich.
Das heißt, da geht der Bot quasi schon so auf die Metaebene und denkt über sich selber nach?
Genau, und das waren genau die Momente, wo wir gesagt haben, oh, jetzt wird's spannend.
Sie arbeiten jetzt als Dramaturgin und Autorin auch schon länger an der Schnittstelle zum Digitalen. Das ist ja ein Bereich, der in den letzten 2-3 Jahren einen unglaublichen Technologiesprung erlebt hat, also gerade auch in Sachen KI. Würden Sie denn sagen, dass da inzwischen auch für die gute alte analoge Kunst des Theaters eine ganz neue Zeit anbricht gerade?
Ehrlich gesagt sehe ich das nicht so dramatisch. Die Einführung von Videos im Theater führte ja auch nicht dazu, dass das Theater nur noch im Videoformat Inszenierungen produziert. Das Theater war für mich oder meiner Meinung schon immer ein Medium, das mit dem Fortschritt ging und die Bühne zum Experimentieren und Diskutieren nutzte, nur eben live während einer Show. Und digital ist das Theater schon längst. Wenn ich mir die Prozesse hinter der Bühne ansehe, dann ist da schon viel Technik im Spiel, die Prozesse automatisieren und optimieren. Und auf der Bühne sehe ich künstliche Intelligenz als ein weiteres Mittel, um Geschichten zu erzählen, sich mit der Gesellschaft, in der wir leben, auseinanderzusetzen und den Themen zu verhandeln. Wo es allerdings zu einer Verschiebung kommen könnte, ist die Autorinnenschaft. Wie ich Texte zusammen mit einer KI schreibe, so werden das sicher auch in Zukunft andere Menschen machen. Und nicht alle Inszenierungen werden mehr nur von Menschen erfunden und programmiert sein. Vielleicht hilft es, wenn wir das Generieren von Texten als ein weiteres Medium im Handwerk der KünstlerInnen aufnehmen und es wie ein Pinsel oder ein Stift akzeptieren.
Das heißt, solange das Theater noch vom Raum lebt, vom geteilten Raum, von der Körperlichkeit, von Stimme, von Unmittelbarkeit, so lange hat es quasi dieses Problem nicht, wie es jetzt zum Beispiel ja in der Musik auftritt, wo die KI längst einen zum Beispiel perfekten Popsong schreiben kann. In diesem Bereich kommt das Theater eigentlich noch nicht, sondern die KI ist eher eine Technik unter vielen anderen Techniken auch, die im Theater Verwendung finden.
Ja, also klingt jetzt so, als wäre da noch so eine romantische Sicht auf das Theater, die einen mit anderen Menschen geteilten Raum und eine Bühne mit Menschen darauf verlangt. Was KIs machen können, ist doch Text generieren, Sprache verstehen, Bühnentechnik steuern, Videos erstellen und damit Bühnenbilder projizieren. Um das allerdings zu moderieren und zu koordinieren, braucht es ja weiterhin Menschen. Und selbst wenn wir die SchauspielerInnen durch digitale Agentinnen ersetzen, das Ganze muss weiterhin von einem Publikum angeschaut werden, weshalb es auch weiterhin ZuschauerInnen braucht.
Und für die spielt es letzten Endes gar nicht mal so eine große Rolle, ob der Text, den sie da hören und sehen, gespielt sehen, von einem Menschen oder von einer künstlichen Intelligenz geschrieben wurde?
Das ist eine gute Frage. Da müsste man vielleicht das Publikum dazu befragen.
Das merkt es ja vielleicht gar nicht.
Das merkt es. Ja, das wird auch bei unserer Inszenierung der Fall sein. Wir experimentieren damit, also wie weit können wir gehen, wo können die ZuschauerInnen erkennen, dass das jetzt von einer KI generiert wurde. Spricht da jetzt durch den Körper des Menschen auch ein Modell oder spricht der Mensch oder spricht vielleicht ein Avatar gerade und das ist was ganz, eine ganz andere Instanz. Damit experimentieren wir auch.
Es gibt eine schöne Stelle im Stück, da heißt es, du bist eine Kette an wahrscheinlichen Worten von einem toten, alten, weißen Mann. Das spielt natürlich darauf an, dass KIs abhängig bleiben von den Datensätzen, mit denen sie gefüttert werden. Ist das die gewissermaßen beruhigende Nachricht, dass nämlich echte Kreativität doch bis auf Weiteres noch eine menschliche Spezialfähigkeit bleibt?
Also tatsächlich speichert und rekombiniert das menschliche Gehirn ständig Bekanntes. Und dabei entsteht systematisch und zufällig Neues. Und dieser Vorgang, den können wir gerne Kreation nennen. Und die entsprechende Kompetenz dazu ist Kreativität. Also ich sehe keinen plausiblen Grund, warum nicht auch Technologien das machen könnten. Und ja, KIs sind abhängig von ihren Datensätzen. Und ja, die Datensätze sind voller diskriminierender und rassistischer Äußerungen aus einer sehr dominanten patriarchalen Zeit. Das ist Fakt.
Das heißt aber, Kreativität ist eigentlich auch nur eine Form von Denken in Netzwerken und Verweisen auf eine besonders komplexe Art?
Ja, warum sollten wir nicht diese Definition verwenden?
Wenn man KI als Thema ernst nimmt, dann muss man ja auch irgendwie ihre Dynamik ernst nehmen. Also ein KI-generierter Text ist ja nichts Statisches. Der läuft fortlaufend mit sich selber mit und aktualisiert sich andauernd selber, überprüft sich auch andauernd selber. Wie trägt man dem denn zum Beispiel auf der Probe Rechnung?
Der Programmierer Benedikt Mildenberger, mit dem ich schon lange zusammenarbeite, wir haben verschiedene digitale Agentinnen und Bots programmiert und lassen die Schauspielerinnen damit proben und experimentieren. Die Schauspielerinnen, die können dann über zum Beispiel laufende Mikrofone und Lautsprecher mit den Bots kommunizieren oder über In-Ear-Kopfhörer. Aber auch in Form von Avataren sind KIs auf der Bühne. Und Sie werden eine Cyberpunk-Inszenierung sehen mit ferngesteuerten SchauspielerInnen, die Liebe und Ablehnung zwischen Menschen und Technologien erleben.
Das klingt ja doch immerhin noch nach einer notwendigen Mitwirkung von Menschen.
Ja, von 8 sogar.
Trotzdem, die KI bekommt eine Stimme in Maschinengespräche oder Ich liebe es, wenn Siri meinen Namen sagt. Von Christina Maliseva, dem Kollektiv F. Wiesel und eben der künstlichen Intelligenz. Premiere ist am Schauspielhaus Graz am 6. Februar. Christina Maliseva, vielen Dank fürs Gespräch.
Dankeschön.
MeToo-Fälle in der Kultur. Als vor anderthalb Jahren in Erfurt die Gleichstellungsbeauftragte Mary Ellen Witzmann mutmaßlichen Machtmissbrauch am Erfurter Theater öffentlich machte, kam eine Lawine ins Rollen. Der damalige Intendant wurde Monate später beurlaubt, mittlerweile ist Guy Montavon gekündigt. Und die Gleichstellungsbeauftragte? Die verlor auch ihren Job. Und zwar als erste. Sie habe Dienstanweisungen nicht korrekt befolgt, hieß es. Genau das klärt derzeit das Arbeitsgericht. Problem nur, über die eigentlichen Fälle, also den Stein des Anstoßes, redet heute kaum mehr jemand. Erfurt hat nun eine neue Gleichstellungsbeauftragte. Es scheint Business as usual zu sein oder auch nicht. Erstmals nämlich redet nun Mary Ellen Witzmann über die Vorgänge. Vorsichtig, denn auch sie ist in einem laufenden Verfahren, wie sie Blanka Weber erzählt hat.
Das war natürlich eine besondere Situation für mich, dann auch zu erleben, wer steht jetzt so wie ich einst an meiner Seite und verleiht mir eine Stimme.
Mary Ellen Witzmann, 42 Jahre, hat bislang noch nicht öffentlich über sich und die Situation nach ihrer Kündigung durch die Stadt Erfurt vor anderthalb Jahren gesprochen. Sie befindet sich in einer arbeits- und einer verwaltungsrechtlichen Auseinandersetzung mit dem einstigen Arbeitgeber.
Also wenn ich mich heute nach einem Jahr zurückerinnere, dann tue ich das natürlich immer noch ein Stück weit durch die Brille einer Gleichstellungsbeauftragten, weil das einfach 11 Jahre meine Arbeit gewesen ist.
Was war geschehen? Es gab Vorwürfe am Theater Erfurt über rüde Umgangsformen, diverse Beleidigungen und mutmaßlichen Machtmissbrauch. Mehrere Personen standen im Fokus, darunter namhafte Regisseure und der Intendant Guy Montavon selbst, der sich an dieser Stelle nicht persönlich äußern möchte, aufgrund der arbeitsrechtlichen Auseinandersetzung und bittet, dies zu respektieren. Mary Ellen Witzmann machte jedoch die Beschwerden der Frauen schon im Herbst 2023 öffentlich. Eine Lokalzeitung berichtete darüber, der Stein kam ins Rollen. Anfang 2024 wurde der Intendant bei vollen Bezügen beurlaubt. Mittlerweile ist ihm gekündigt worden. Dagegen klagt er. Und die Gleichstellungsbeauftragte? Sie wurde damals binnen weniger Tage entlassen. Aus ihrer Sicht kam die Kündigung mit brachialer Kraft und schonungslos. Die Stadtspitze warf ihr Verstöße gegen Dienstanweisungen vor. Genau das klärt jetzt ein Gericht.
Es gab viele Wegbegleiter, die mich verlassen haben in dieser Zeit, vielleicht auch aus Angst und aus mittlerweile nach über einem Jahr Dynamik fast schon nachvollziehbaren Gründen, natürlich auch an sich denken mussten.
Menschen aus dem früheren Arbeitsumfeld würden die Straßenseite wechseln, nur um nicht mit ihr gesehen zu werden. Es gab aber auch andere, erinnert sich Mary Ellen Witzmann.
Eine ganz taffe, mutige Frau, die sagt, wir machen jetzt eine Petition, wir machen einen Spendenaufruf.
Mehr als 1600 Frauen haben diese Petition unterstützt. Die einstige Initiatorin fragt sich heute allerdings auch, was wurde daraus? Der frühere und nun abgewählte SPD-Oberbürgermeister Andreas Bausewein versprach Klarheit und Transparenz. So wie der jetzige Oberbürgermeister von der CDU, Andreas Horn. Es war ein Thema in seinem Wahlkampf, doch geschehen ist wenig. Am Personalrat scheiterte, dass Mary Ellen Witzmann zurückkommt. Kommen konnte ins Rathaus.
Also am schlimmsten hat mich eigentlich schockiert, durch die ganzen Umstände gleich zu Beginn meine Stimme zu verlieren.
Nicht reden zu dürfen über viele Merkwürdigkeiten im Umgang mit ihr. Termine, die es offiziell nicht geben sollte, Absprachen, die wenig mit Transparenz und noch weniger mit Respekt zu tun hatten.
auch Personen, die im Hintergrund aufgetreten sind wie Schatten. Es hat einfach eine unglaublich starke politische Dimension bekommen.
Bis heute. Der ehemalige Kulturbeigeordnete der Stadt, Tobias Knoblech, ist nunmehr Staatssekretär in der neuen Thüringer Regierung. Er möchte nicht über den Fall Witzmann reden. Der ehemalige SPD-Oberbürgermeister Andreas Bausewein ist seit 2 Tagen auch Staatssekretär. Sein Nachfolger als Stadtoberhaupt will sich mit Verweis auf das laufende Verfahren nicht äußern. Und die Fälle des mutmaßlichen Machtmissbrauchs, auch diese sind irgendwie in den Hintergrund geraten. Bundesweit ein pikanter Fall, auch für die Bundesarbeitsgemeinschaft aller Gleichstellungsbeauftragten, sagt Katrin Brüninghold, eine der Sprecherinnen.
Das, was Frau Witzmann gemacht hat, inklusive der Öffentlichkeitsarbeit, die sie betrieben hat, ist nach meiner Rechtsauffassung durch das Thüringer Gleichstellungsgesetz gedeckt. Die Stadt Erfurt sieht das anders und wir haben da ja mit unbestimmten Rechtsbegriffen zu tun, die der Auslegung bedürfen.
Im April wird ein Urteil dazu am Arbeitsgericht Erfurt erwartet. Dass der Fall bundesweit Signalwirkung haben dürfte, ist vielen bewusst.
Ich kenne das durchaus auch in anderen Kommunen, dass es da zu Schwierigkeiten und zu Verwerfungen führt. Aber dass eine Gleichstellungsbeauftragte mit derart massiven Konsequenzen konfrontiert ist, das ist beispielslos.
Und die Betroffene selbst? Mary Ellen Witzmann würde alles trotzdem genauso wie wieder tun. Prinzipiell wünsche sie mehr Wertschätzung für die Arbeit von Frauen auf und hinter der Bühne und eine Debatte darüber, wie man sie vor Übergriffigkeiten besser schützt.
Mary Ellen Witzmann, die ehemalige Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Erfurt, über die Vorgänge am dortigen Theater und die Konsequenzen ihrer Entlassung im Jahr 2023. Gesprochen hat sie mit Blanka Weber und den Beitrag, den gibt es auch online unter deutschlandfunkkultur.de.
Die geniale Stelle.
Und die kommt heute von Clara Weide. Sie ist Regisseurin und Co-Leiterin des Schauspiels am Theater Magdeburg. Kürzlich war sie zusammen mit ihren Magdeburger Kollegen bei uns im Theater-Podcast zu Gast und verriet uns bei diesem Anlass auch gleich, welcher Moment im Theater ihr unvergesslich geblieben ist.
Also meine geniale Stelle war in der Inszenierung Die Odyssee von Antonunes. Thalia-Theater gegen Ende. Die beiden Darsteller sind schon auf der Bühne mit so Kettensägen, zersägen sie so einen Holzpflock. Und im nächsten Moment reißen sie diese Kettensägen hoch und kommen aufs Publikum zu und dann ist Black. Und man hatte einfach richtig Angst, dass sie kommen. Das fand ich richtig großartig.
Clara Weide über die Odyssee in der Regie von Anto Romero Nunes. 2017 war das am Hamburger Thalia Theater. Mehr von Clara Weide und der Arbeit am Theater Magdeburg gibt es, wie erwähnt, in der aktuellen Folge unseres Theaterpodcasts zu hören. Überall, wo es Podcasts gibt. Das war's von Rang 1 in dieser Woche. Hier verabschiedet sich Janis Elbira